Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries. Ich begrüße Sie zu unserem Buch der Woche und wir schauen auf Eve Babbitts. Sie hatte in den 60er Jahren Affären mit zahlreichen US-Filmgrößen, spielte mit Marcel Duchamp öffentlich nackt Schach und avancierte mit ihrer offensiven Weiblichkeit zum viel bewunderten L.A. It-Girl jener Jahre. Babbitts begann ihre Karriere als Künstlerin in der Musikindustrie, wo sie bei Atlantic Records arbeitete. Sie entwarf unter anderem Schallplattencover für The Birds und Buffalo Springfield. Ihre Artikel und Kurzgeschichten erschienen in verschiedenen Magazinen, darunter Rolling Stone, The Village, Voice, Vogue, Cosmopolitan und Esquire. Trotz ihrer literarischen Erfolge wurde sie in den Medien häufiger wegen ihrer Beziehungen zu bekannten Männern erwähnt, unter Jim Morrison, Steve Martin und Harrison Ford. So viel zum Klatsch, kommen wir zu den Büchern, auch wenn das heute Vorgestellte ebenfalls an ihr Leben angelehnt ist. Nach ihren 2018 erschienenen Hollywood-Erinnerungen Eve's Hollywood ist jetzt nämlich Eve Babbitts autofiktionaler Roman Sex und Rage auf Deutsch erschienen, der zeigt, dass die 2021 verstorbene Multikünstlerin auch und vor allem eine großartige Geschichtenerzählerin war. Mehr weiß Peter Henning.
Ein Sommer am Strand von Santa Monica und eine 17-Jährige, die von den Wellen magisch angezogen ist. In dieser Atmosphäre beginnt die Geschichte der Jacaranda Levin, die den Strand und die Freiheit und das Glück der Schwerelosigkeit über alles liebt und von einer strahlenden Zukunft voller Abenteuer träumt.
Egal, was die Wellen anstellten, egal, welche Strömungen und Dramen sich unter ihr abspielten, sie blieb auf dem Board. Jacaranda surfte vor und nach der Schule und wenn sie die Möglichkeit hatte, wenn der Tag einfach zu schön war, auch währenddessen. May Levin war eine verständnisvolle Mutter und entschuldigte ihre Tochter in solchen Fällen. Sie liege mit einer schweren Erkältung da nieder. Maud Levin war Ensemblemitglied im 20th Century Fox Orchestra. Er verdiente $150 die Woche, was damals, als man ihn 1949 einstellte, gutes Geld war. Jacaranda stellte sich vor, dass sie eine Abenteurerin sein würde, die nicht auf die UCLA, noch nicht einmal aufs Chouinard Art Institute gehen würde. Sie würde eine Künstlerabenteurerin werden und einfach malen, denn darin würde sie gut sein. Hauptsache, alles würde sich um die Farbe Blau drehen.
Man schreibt das Jahr 1969. 2 Jahre zuvor ging der sogenannte Summer of Love mit den Manson-Morden jäh und blutig zu Ende. Vieles wurde plötzlich disparat und bedrohlich und der bis dahin herrschende Frieden im Sunshine-Paradies Los Angeles nachhaltig gestört und verdunkelt. Mit der grausamen Hinrichtung der hochschwangeren Schauspielerin Sharon Tate und ihrer Freunde in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 in ihrem Haus am Cielo Drive in Los Angeles durch Mitglieder der Manson-Family befiel auch Jacaranda Levin plötzlich die Angst, in einer zum gesetzlosen Dschungel mutierten Stadt gefangen zu sein, in dem hinter jedem Strauch die Gefahr lauert, gefangen genommen, verschleppt und zerstückelt zu werden. Kaum greifbar, aber seither anwesend im kollektiven Bewusstsein von L.A., liefert der Nachhall der blutigen Ereignisse am Cielo Drive den mal mehr, mal weniger stark vernehmbaren Grundbass zu Eve Babbitts scheinbar reibungslos dahinfließender Entwicklungsgeschichte, ihrer juvenilen Heldin. Doch zunächst ist all das in ihrem endlich auf Deutsch vorliegenden, in den USA bereits 1979 erschienenen autofiktionalen Roman Sex and Rage nicht mehr als die Erinnerung ihrer Protagonistin an eine sich kurz am scheinbar wolkenlos blauen Himmel über L.A. zeigende dunkle Wolke, die sich irgendwann aufgelöst hatte oder in Richtung San Francisco, Anaheim oder sonst wohin weitergezogen war. In ihrem 2018 auf Deutsch erschienenen Erinnerungsbuch Eve's Hollywood bezeichnete Eve Babbitts ihre Geburtsstadt Los Angeles mit Blick auf die Taten der Manson-Family einmal als ein Reich, das einmal für kurze Zeit verheerender war als das von Caesar. Zwar besitzt ihr jugendliches Doppelgänger-Ich, Jacaranda, das, was Ernest Hemingway einmal den Bullshit-Detektor nannte, mit dessen Hilfe sie untrüglich Schein von Wahrhaftigkeit zu unterscheiden vermag. Doch dazu bereit, sich seiner zu bedienen, ist sie nicht. All das Gewesene soll keinen Einfluss auf das vor ihr Liegende haben, und so stellt sie sich dem Leser denn auch im Ton argloser Beredsamkeit vor.
Jacaranda wurde Jacaranda ausgesprochen, die gleiche Bedeutung wie bei schnelles Rennpferd. Es ist der Name eines mittelamerikanischen Blütenbaums, der in Los Angeles wächst.
Insgeheim weiß Jacaranda natürlich, dass alles Gute endlich ist und der Vorrat an Glück nicht unerschöpflich. Trotzdem ist sie nicht gewillt, die Pläne, die sie für ihr Leben gemacht hat, deswegen vorzeitig zu begraben. Im Gegenteil, sie setzt alles daran, sie in die Tat umzusetzen, feiert ausgiebig das Leben und verbringt ihre Nächte
in jenen Villen oberhalb von Beverly Hills, wo sich einst Krankenwagen verirrten und wo gut aussehende Teufel an ihren Verstärkern saßen und versuchten, sich gegenseitig in Songs, Blondinen und Downer zu übertreffen.
Ihre Freunde sind Max, der wie ein Kindergeburtstag riecht, und Etienne, ein wohlhabender homosexueller Mitfünfziger mit sprunghaftem Temperament. Der, wie Babbitts an einer Stelle augenzwinkernd über ihn schreibt,
die einzige Frau ist, die nachts um 2 oder 3 nicht ohnmächtig wird. Neben Opium, Champagner, Brandy und Kokain trafen Jacaranda und Etienne nachts aufeinander. Manchmal bis zum Morgengrauen, wenn sie über den taufrischen Rasen, sie wusste nie, ob er dieses Paradies besaß oder gemietet hatte, in Richtung Aussicht spazierten und beobachteten, wie sich L.A. rot färbte, dann gelb, dann Smog.
Selbstbewusst tritt Jacaranda uns aus Babbitts Roman entgegen. Eine faszinierende Charaktermischung aus Truman Capotes flatterhafter Holly Golightly und Frederick Kohners sorglosem Surfgirl Gidget, die auf die bestehenden Regeln pfeift und allein den Wellen und dem Moment verpflichtet zu sein scheint. Und schon bald gehört sie zu jener sogenannten jüngeren L.A.-Schickeria, die stundenlang über Flughäfen reden kann, ohne sich zu langweilen, sich betrinkt und zwischen Sunset Strip und Hollywood Boulevard ruhelos nach den eigenen physischen und psychischen Grenzen sucht, um sie lustvoll oder todesmutig zu überschreiten. Die dabei zu verzeichnenden Verluste bilanziert Jacaranda einmal so.
So viele von denen waren verschwunden. Sie hatten eine Überdosis Quaaludes oder Tylenols genommen oder bekamen Hepatitis und mussten sich für immer zurückziehen. Oder sie wurden, wie Marianne, ein Zombie-Mädchen, das sie kannte, das eine Handtasche in der Öffentlichkeit fallen ließ und eine Stunde damit zubringen musste, die Sachen zu finden und sie wieder hineinzulegen.
Babbitts erzählt in Sex and Rage die Geschichte der Entdeckung eines Lebensgefühls, mit allen Konsequenzen. Darüber gelingt ihr das tiefenscharfe Porträt einer dem Untergang geweihten Handvoll Leute, die scheinbar fröhlich in die Katastrophe treiben. Die ebenfalls aus Kalifornien stammende Schriftstellerin Joan Didion hat den Niedergang jener Ära und ihrer Protagonisten in zahlreichen Essays ebenfalls hellsichtig beschrieben und seziert. Und darüber das mitleidlose Bild einer kranken, vom Verlust des Vertrauens gezeichneten und von scheinbar nicht enden wollenden Panikattacken geschüttelten Stadt gemalt, die am Fuß der Hollywood Hills auf Linderung hofft. Auch Jacaranda, die inzwischen begonnen hat, ihre Erlebnisse aufzuschreiben und erste Artikel für Esquire, Die Vogue oder Village Voice verfasst, kommt nicht ungeschoren davon. Sie entwickelt ein massives Alkoholproblem. Und zwar genau in dem Moment, als ihr eine berühmte New Yorker Literaturagentin namens Janet Wilton durch eine Zeitschriftenredakteurin kennenlernt und diese sie dazu anregt, ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu einem Buch zu verarbeiten.
Janet Wilton gehörte zu dem Frauentyp, über den man früher in Lehrbüchern von altgedienten Mannequin-Lehrerinnen gelesen hatte, die behaupteten, es sei egal, was man trage, solange man selbstbeherrscht auftrete und eine elegante Nonchalance ausstrahle. Janet Wilton wäre immer eine von denen, die auch zu einer Grillparty im Abendkleid gehen konnten, wenn sie wollten, die alles zu ihrem Vorteil auslegen konnten. Eine Ballkönigin auf Lebenszeit.
Spontan ist Jacaranda von der Frau fasziniert und ihr Ehrgeiz geweckt. Und bereits ein halbes Jahr später nimmt ihr Buch Formen an.
Am 47. Montag war Jacaranda so weit, dass sie wusste, wie das Buch aussehen würde, wie es heißen würde und wie sie ihre eigenwilligen kleinen Schnipsel verweben und zu einem großen Ganzen zusammenfügen konnte. Genau das würde sie tun. Aber sie wollte, sie konnte sich nicht dazu bringen, es Janet Wilton zu sagen, bis sie das Buch, um es endlich vom Halse zu haben, eines Morgens schließlich einfach eintütete und losschickte, inklusive Titel und allem drumherum. Die Schmerzen, die das Buch Jacaranda bereitete, waren im Vergleich zum Schmerz, den Jacaranda auf den Gesichtern anderer Schriftsteller sah, nicht der Rede wert.
Janet Wilton verkauft die Rechte an Jacarandas Buch an einen renommierten New Yorker Verlag. Doch den Mut, an die Ostküste zu fliegen, um den Buchvertrag zu unterschreiben, findet sie, die noch immer mit ihren Alkoholproblemen kämpft, zunächst nicht.
New York war so öffentlich. Jeder würde sie ansehen und es wissen.
Nach einem gemeinsam mit einem ehemaligen Teenie-Groupie mutwillig herbeigeführten Kokainrausch fühlt sie sich dann aber doch stark genug und nimmt eine Maschine nach New York. Mit der Angst vor dem totalen Absturz hat sie die Angst vor dem Leben besiegt. Dort angekommen, bekennt sie:
Glücklicherweise verspürte sie eine leichte Taubheit, die es ihr ermöglichte, Janet gegenüber zu sitzen und sich zu unterhalten und Dinge wahrzunehmen und ansonsten alle zu täuschen, war sie doch eigentlich von einem windumtosten, kühlen Glanz umgeben. Jemand hätte ihr sagen müssen, dass sie nach den Mengen, die sie täglich getrunken hatte, damit rechnen musste, bei einem plötzlichen Entzug zunächst von einer Klippe im Grand Canyon geblasen zu werden. So tief würde sie fallen müssen, bevor sie wieder auf der Erde ankommen würde. So hoch oben war sie gewesen. Kein Wunder, dass man das Euphorie nannte. Es war wie in einem Gleitschirmflieger zu sitzen und sehr unbeständigem Wetter ausgesetzt zu sein. Nur, dass man im Russian Tea Room in New York saß.
Manche US-Kritiker fühlten sich bei der Lektüre des Romans an Salingers Fänger im Rocken erinnert. Andere an François Sagans Bonjour Tristesse. Denn tatsächlich trägt Babbitts Geschichte einer Selbstermächtigung Züge von beiden. Darüber hinaus nutzt die geschickt die Möglichkeit der künstlerischen Transformation autobiografischer Fakten in Fiktion. In Person ihrer Protagonistin tritt sie uns im fiktionalen Universum ihrer Erzählung entgegen und inszeniert so ein interessantes, doppelbödiges Spiel. So darf Babbitts Roman als ein frühes Beispiel für Autofiktion gelesen werden, dessen Begriff der französische Schriftsteller und Literaturkritiker Serge Dubrowski erst Mitte der 1980er Jahre als Fiktion strikt realer Ereignisse und Fakten prägte. Allem voran aber liefert Sex and Rage ein faszinierendes Zeitpanorama jener wildbewegten L.A.-Jahre Anfang der frühen 1970er Jahre, eingefangen in geschickt kompilierten autobiografischen Episoden und Erzählungen. Das Resultat ist ein schneller autofiktionaler Bilderrausch. Doch anders als in Eve's Hollywood, in dem sie ihr wildbewegtes Leben bereits in Form unverstellter, lässig aneinandergereihter Erinnerungen noch einmal an sich und uns vorüberziehen ließ, hat sie ihren Stoff hier ins Romanhafte transponiert. Dabei schimmert als Hintergrundgemälde immer wieder jenes alte Hollywood durch, in dem Aldous Huxley einst mit Charlie Chaplin und Greta Garbo an einem ausgetrockneten Flussbett Champagner trank, das umschwärmte L.A. It-Girl Eve Babbitts sich mit dem charismatischen Frontmann der Doors Jim Morrison oder dem Schauspieler Steve Martin in den Laken irgendwelcher Hinterzimmer wälzte und Timothy Leary, der Prophet des LSD, zum Guru der damaligen Hippie-Bewegung avancierte. Entsprechend melancholisch bilanziert Jacaranda einmal mit Blick auf die Vergangenheit.
In den 60ern, als das Leben ein einziger Rock'n'Roll war, ließ es sich in West Hollywood mit seinen 3-Zimmer-Wohnungen für $120 im Monat und Vermietern, die alles tolerierten, gut leben. Die meisten Bewohner West Hollywoods dealten mit Drogen, waren Rock'n'Roll-Musiker, Tourmanager oder Groupies, Schauspieler, die sich als Kellner verdingten und sich in ihrer Freizeit Drehbücher ausdachten, oder Schriftsteller, die tatsächlich ohne Ende Drehbücher verfassten und arbeitslos waren. West Hollywood war in den 60ern eine offene Stadt, ein Hafen, von dem aus man in alle Richtungen ausschweifen konnte.
Eve Babbitts gehörte offenbar bis zuletzt zu jener Sorte von Autorinnen, die Dinge in Vorahnung ihres möglichen späteren Verlusts aufschreibt, um sie wenigstens auf diese Weise eine Zeit lang davor zu behüten. Entsprechend bewahrte sie die Erinnerungen an ihr Leben in all ihren Büchern wie in einer Schatztruhe auf. Mit der endlich vorliegenden Übertragung ihres Romans ins Deutsche hat sie sich nun ein zweites Mal für uns geöffnet. Zuletzt hatte sie kaum noch einen Fuß vor die Tür gesetzt. Denn seit ihrem schweren Unfall 1997, als ihr Kleid bei dem Versuch, sich eine Zigarette anzuzünden, Feuer fing und sie sich dabei Verbrennungen dritten Grades zuzog, lebte Eve Babbitts bis zu ihrem Tod 2021 mehr oder weniger im Verborgenen. als Hüterin der Legende des einst strahlenschönen It-Girls von Los Angeles, das sich vor Verehrern kaum retten konnte, indem sie ihnen mit ihrem wahrhaft atemberaubenden Dekolleté reihenweise die Köpfe verdrehte. So auch dem Schauspieler Harrison Ford. Entsprechend bekannte der Musikproduzent Earl McGrath, einmal augenzwinkernd:
Im Leben eines jeden jungen Mannes gibt es eine Eve Babbitts. Meistens ist es Eve Babbitts.
Babbitts liebte es, Rollen und andere Leben auszuprobieren und hielt ihre Wandlung vom Teenager zur umschwärmten L.A.-Schönheit für sich auf hunderten von in Schnellfotoautomaten gemachten Aufnahmen fest. Dabei pflegte sie bis zuletzt ein gelassen ironisches Verhältnis zur Schönheit, der sie doch so viel verdankte. Was von der im Dezember 2021 78-jährig Verstorbenen bleibt, sind eine Handvoll faszinierender Bekenntnisbücher, die zwischen verspielter Exzentrik und lustvoll betriebenem Erinnerungskult changieren. Sowie jene längst legendären Plattencover, die sie für Bands wie die Doors oder die Birds entwarf. Und natürlich nicht zu vergessen jenes Foto, das sie Anfang der 60er Jahre schlagartig berühmt gemacht hatte. Der gefeierte Fotokünstler Julian Wasser hatte sie 1963 dabei fotografiert, wie sie im Pasadena Art Museum splitternackt mit dem französisch-amerikanischen Maler und Konzeptkünstler Marcel Duchamp Schach spielte. Hinterher erklärte Wasser dazu:
Eve war nicht wie die anderen Groupies. Sie war etwas Besonderes. Außerdem sah sie fantastisch aus. Ich wusste, dass sie Marcel den Kopf verdrehen würde. Und das tat sie dann auch.
In Sex and Rage umspielt Babbitts dieses für sie zweifellos wegweisende Ereignis heiter ironisch, indem sie Jacaranda das Foto, das in der Wohnung ihrer großen Liebe Max hängt, wie folgt kommentieren lässt.
Die Wände in Max' Wohnung hingen voller Kunst. Jasper Jones, Rauschenberg, ein David Hockney Pool und ein riesiges pornografisches Aquarell von John L. Toon. Rechts am Eingang, wo die Leute hereinkamen, hing eine sorgfältig gerahmte Fotografie Julian Wassers, die Marcel Duchamp beim Schachspiel mit einem nackten Mädchen zeigte. Der Kontrast zwischen dem uralten, ausgetrockneten kleinen Duchamp und dem prallen, Rubensartigen Mädchen war, im Gegensatz zum Schach, alles andere als subtil. Doch diese Fotografie war das einzige Bild an Max' Wänden, das sich die Leute tatsächlich anschauten. »Du hast einen Abzug davon?« sagte sie mit verletzter Überraschung. Ihr war nie in den Sinn gekommen, dass jemand tatsächlich einen Abzug von so etwas besitzen könnte und nicht nur eine aus einem Kunstmagazin herausgerissene Seite, wie es bei ihr der Fall war. »Du kennst dieses Foto?« fragte Max. »Naja, also...«
Geschichten, so hat Joan Didion, mit deren Arbeiten man Babbitts Texte mehrfach verglich, einmal geschrieben, interpretieren die Wirklichkeit, verdecken sie zugleich aber auch. Eve Babbitt hatte das offenbar früh begriffen und auf Grundlage dieses Wissens Geschichten und Artikel verfasst, die diesem immanenten Widerspruch stets mitdachten und auf ihre Weise bewahrten. Indem sie sich als Autorin in Form ihrer Figur an ihrer eigenen Biografie festhielt, blieb Eve Babbitt auch über ihren physischen Tod hinaus als Erzählerin lebendig. Sätze wie die nachfolgenden belegen das eindrucksvoll.
Ich glaube an afghanische Windhunde, an Leinen aus Schlangenleder. Ich habe eine Schwäche für jede Art von Extravaganz. Ich bin ein Darling, auf den eine Blondine im Fuchspelz, die vor Diamanten funkelt und eine übernatürliche Ausstrahlung hat, durch ein Café zugeeilt kommt, die Arme anmutig ausgestreckt, um das Darling zu umarmen. Ich will nicht alt werden und sterben. Ich segele und lebe dahin, bereit für die Faust, die durch die Windschutzscheibe knallt.
Peter Henning über unser Buch der Woche Eve Babbitts Sex und Rage aus dem amerikanischen Englisch von Hannah Hesse, S. Fischer Verlag Frankfurt, 272 Seiten, 24 Euro. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr im Deutschlandfunk Büchermarkt mit einer Besprechung von Zora del Buono, Seinetwegen und einem Gespräch zu Das Gramm, einer kleinen, auch kleinformatigen Literaturzeitschrift, die Kurzgeschichten veröffentlicht, und zwar in jeder Ausgabe exakt eine. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann spricht mit dem Herausgeber Patrick Sielemann. Im Programm geht es um weiter mit Forschung aktuell und neuen Erkenntnissen zum Trendthema künstliche Intelligenz. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.